Heute im Interview Dr. Schnieder, unser langjähriger Partner in Sachen Recht und Strategie, mit dem wir schon ja, das ein oder andere Hindernis überwunden haben. Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast Dentalicious. Heute haben wir einen super spannenden Interviewpartner, da der die Branche mega, mega kennt. Seit 25 Jahren sind sie, glaube ich, fokussiert auf die Dentalbranche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Eine der größten und führenden Kanzleien in Deutschland zum Thema Medizinrecht, ne? Wie gesagt, aber mit dem Fokus auf die Dentalbranche, ne? Als Berater für die Industrie, für Private Equities, für die Investoren, MVZ, Labore, aber auch natürlich Zahnarztpraxen nicht zu vergessen, ja. Also, wir können ihn nur empfehlen. Wir haben sehr viel gute Erfahrungen gemacht. Ja, und der Herr Dr. Schnieder ist auch Autor und hat auch einen eigenen Podcast. Sein Buch ist das Apollonia, ist die Göttin der
Zahnheilkunde.
Ja. Und dieses Buch ist eine Hommage an junge Zahnärzte, die überlegen, soll ich lieber eine eigene Praxis gründen oder geht's eigentlich besser in einem Anstellungsverhältnis, ja? Und auch sein Podcast, vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, ne? Worum geht's? Ist auch ein strategischer Podcast, ne? Geht's viel um die Branche, was sich so tut, ne?
Vielen Dank, Herr Leuchter, für die einleitenden Worte. Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen. Wir haben heute ja einen bunten Reigen von Themen vor uns, die wir einmal beleuchten wollen. Und ich darf auch die ganz herzlichsten Grüße meiner Co-Podcasterin, Frau Dr. Marschall, überbringen von unserem Podcast Dental Minds. Wir sind Kollegen in diesem Bereich und bearbeiten ja beide im Grunde genommen den Markt, den dentalen Markt. Ja. Wir haben den Fokus auf die Praxen und Labore. Und Sie berichten ja auch aus der Laborwelt heraus. Hochinteressant, hochspannend. Ich habe mir die ersten Folgen auch angehört und kann auch diesen Podcast nur wärmstens empfehlen, weil es inhaltlich sehr fachspezifisch dazugeht und auch sehr fundiert zugeht.
Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, dieses Buch, Sie haben es gerade angesprochen und dann wollen wir vielleicht auch den Werbeblock nicht so ganz lang machen. Dieses Buch ist entstanden aus der Idee heraus, nicht nur über viele Dinge zu sprechen und auch viele Dinge zu beklagen in der Politik, in der Standespolitik, sondern auch hier und da mal was zu tun. Und das war der Ansatz zu sagen, wir brauchen ein Motivationsbuch für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, dass Freiberuflichkeit möglich ist, auch neben der Familie, auch neben dem Beruf und dass es in verschiedensten Formen geht. Und dann haben wir Interviews geführt mit vielen Praxen in Deutschland quer durch die Republik und haben mit jungen, mit mittelalten und älteren Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Wie habt ihr das erlebt? Wie war eure Zeit? Was sind eure Empfehlungen für die junge Zahnärztegeneration, die sich ja zunehmend scheut, in die Freiberuflichkeit zu gehen? Und das war ja auch der Ansatz, warum wir es gemacht haben. Ja. Weil wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir auf Dauer nur noch riesengroße Einheiten haben, egal ob die nun MVZ oder Investoren geführt sind oder eben auch geführt sind von Zahnärzten selber. Die Freiberuflichkeit darf uns am Ende nicht verloren gehen. Da bin ich ein großer Freund von, wenngleich ich auch da eine Menge Argumente auch sehe, sich zu größeren Einheiten zusammenzuschließen. Mhm. Und ob dann Investoren beteiligt sind oder Dritte, ist dann noch eine ganz andere Frage, die man da beantworten muss. Aber wie gesagt, dieses Buch soll helfen, die Entscheidung zu finden.
Ja, also ich kann es nur empfehlen. Dieses Buch ist ein hochspannendes Werk mit sehr viel Erfahrungsberichten. Ja, es ist wirklich was man gelesen haben sollte, wenn es darum geht, will ich die eigene Praxis oder will ich lieber Angestellter sein in der Praxis eines anderen, ja, lest einfach mal rein, ist super spannend, ich kann es nur empfehlen. Wir verlinken es auch unten in den Stories, in den Shownotes, Entschuldigung. Und genau, in diesem Sinne starte ich mal mit der allerersten Frage, Herr Dr. Schnieder. Baustellen der Dentalbranche, ne? Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für Zahnarztpraxen und Dentallabore in Deutschland?
Also die Antwort des Juristen ist ja von vornherein immer, es kommt drauf an, wo ich den Fokus drauf lege. Schaue ich mir die Praxen an, dann sind wir ja noch in der Zeit, wo die Praxen in den letzten beiden Jahren ja oder in den letzten drei Jahren die Budgetierung erleben mussten. Das hat in den einzelnen KZV-Bereichen zu ganz unterschiedlichen Situationen geführt, in manchen KZV-Bereichen zu dramatischen Honorarverlusten zu Beginn der Jahre. Am Ende hat sich dann oft ausgeglichen. Die Verunsicherung war aber groß. und ist nach wie vor noch an vielen Stellen groß, weil es gerade in Leistungsbereichen wie der Parodontosebehandlung doch zu ganz erheblichen Honorarkürzungen gekommen ist. Einerseits wurde der Zugang zur PA-Behandlung geöffnet durch die neuen Richtlinien. Andererseits dann plötzlich kam die gesetzlich angeordnete Budgetierung, die dann auch von den KZV unterschiedlich umgesetzt worden ist, die dann in den Praxen plötzlich die gesamte PA-Behandlung haben unwirtschaftlich werden lassen. Das war eine Situation, damit kommen und kamen viele Praxen nicht ernsthaft und gut zurecht. Das muss man als einen Punkt hervorheben. Dann natürlich der Generationswechsel, der ansteht. Dass die Praxen große Mühe haben, Nachfolger zu finden, die dann die Praxen auch übernehmen, die dann die Praxen weiter fortführen. Neben der Problematik des Personals, das Thema war ja bereits in Ihren Podcasten bereits ein- oder zweimal das Thema, das hat die Praxen auch oder betrifft die Praxen massiv in der Folge des ärztlichen und nicht ärztlichen Personals, dort im Grunde genommen Leute zu finden. Das sind so momentan die Kernprobleme. Neben den alltäglichen Problemen wie permanente Überprüfung der Honorarabrechnung durch die dafür zuständigen Stellen, wie die Prüfungsstellen. Ich bin morgen auf dem Weg in den Süden der Republik, um an einer Sitzung der Prüfungsstelle teilzunehmen. Also wir haben, das ist ein permanentes Thema, was auch psychologisch im Übrigen eine ganz negative Auswirkung auf die einzelnen Praxen hat. Das kann man sich als Nicht-Zahnarzt schwer vorstellen, wenn ein Prüfantrag kommt, der zerschießt einem mehr oder weniger nicht nur den Tag, sondern der zerschießt einem das Verfahren so lange, bis es zu Ende ist. Und das kann durchaus mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dauern, so ein Verfahren. Man wird dann vorgeladen, man wird eingeladen zur Sitzung, man muss sich entsprechend argumentativ vorbereiten und verteidigen. Das schlägt auf die Psyche. Im Übrigen einer der Hauptgründe, warum sich junge Zahnärzte immer weniger freiberuflich niederlassen. Das ist auch die Administration und die Angst und Sorge vor diesen Regressen. Nach dem Motto, ich arbeite, mach viel. Gerade junge Zahnärzte von der Universität, aus der Ausbildungszeit kommend, beginnen ihre Tätigkeit mit massivem Einsatz. Und dann kommt der Hammer der Wirtschaftlichkeitsprüfung, der Budgetierung oder sonstiger Honorarsteuerungsinstrumente. Und da natürlich ist es unsere Aufgabe, dort eben unterstützend tätig zu werden, um eben auch dann die Rechte der Betroffenen zu verteidigen. Das ist ein großes Thema. Wir haben ein Thema in der Laborwelt, da, wenn ich da mal drauf schaue, genauso Personal und Abgabeübernahme ist ein großes Thema. Viele Laboratorien finden keinen Nachfolger. Woher auch? Ne? Also das ist eine große Thematik. Und was meine persönliche Feststellung ist, die Zusammenarbeit Labore, Praxen, ist verbesserungswürdig. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Viele Zahnärzte haben sich in der Vergangenheit nicht dafür für das Seelenleben eines Laborinhabers interessiert. Sie wurden als Zulieferer verstanden, werden umgekehrt auf der anderen Seite Labore häufig nicht in das Seelenleben eines Zahnarztes, einer Zahnärztin verstehen. Also dort ist nicht bekannt, in welchem System die eigentlich sich bewegen. Wie gesagt, das Beispiel Prüfantrag. Wenn der Zahnarzt am Freitag einen Prüfantrag seiner Prüfungsstelle bekommt, dann muss der Laborinhaber am Montagmorgen nicht in die Praxis fahren, um da irgendwas abzuholen. Der trifft auf einen hochwütenden Zahnarzt, der mit sich selber am Kämpfen ist und nicht genau weiß, ob er überhaupt noch dieses Jahr wirtschaftlich überlebt. Also, und wenn man das Verständnis aber hat, dann kann man möglicherweise zu einem Thema kommen, was ich ja auch, die Zukunft von der Dentallaborwelt ist nicht nur technisch, nicht nur analog, digital, sondern sie ist auch im Bereich Dienstleistungsunterstützung angesiedelt. Und das nenne ich, wir können es Dental Connect nennen. Connecten, vernetzen, Verbindungen herstellen, um seinen Praxen dort was zu liefern, was sie am nötigsten brauchen. Das kann das Thema Personal sein, das kann das Thema Abrechnung sein, das kann das Thema Übergabe, Übernahme sein. Also eine ganz bunte und vielfältige Welt, die sich da auftut, die von den Laboren aber bis dato in der Welt, in der Republik noch nicht sehr ausführlich genutzt wird. Es gibt hier eine übliche Ausnahme, die sich Endeffekt da wirklich intensiv mit beschäftigt.
Ist interessant, dass Sie es sagen, weil es ja auch genau unser Ansatz, ne? Ich meine, wir schreiben uns diesen Famous for Making the Difference als Slogan rein. Ne? Also im Endeffekt, ne, wir sind bekannt dafür, den Unterschied zu machen, nicht nur bei unseren Mitarbeitern, auch bei unseren Kunden und gehen da ganz andere Ansätze. Ne? Deswegen auch der Podcast, deswegen auch die Themen. Was draus wird, können wir noch gar nicht sagen, aber es macht total viel Spaß und es ist spannend und wir kriegen super viel Zuspruch auch von unseren Kunden und auch vom Team der Kunden, ne? Also von den Mädels, ja. Wir haben mittlerweile fast 1000 Abonnenten jetzt, gerade mal in den letzten 4 Wochen oder in den ersten 4 Wochen, was für uns ein riesen Mehrwert ist. Und ja, wir sehen es genauso wie Sie, dass einfach dieses, ne, ist aber doch immer dasselbe Problem, Kommunikation, ne? dieses gegenseitige Verstehen, ne? Wir haben selbst mal eine Folge darüber gemacht, ne? Verstehen und verstanden werden, ne? Jeder will immer erstmal nur verstanden werden und keiner will eigentlich verstehen. So entstehen die Konflikte. Sie haben ja auch eine Ausbildung in der Mediation, ne? Und ist mit Sicherheit nicht nur im juristischen Streitfall ein Riesenthema, sondern auch genau an dem Punkt, wo ich sage, es geht ja um Zusammenarbeit. Ich muss sagen, wir haben sehr viele Praxen, mit denen es super, super klappt. Mhm. Aber ich glaube, jedes Labor hat auch so seine Scharlatane, genauso wie jeder Zahnarzt mit Sicherheit seine Probleme mit seinem Labor hat. Ne?
Ich hatte das große Vergnügen, für einige Dentallaboratorien dieses Netzwerkkonstrukt einmal zu entwickeln. Mhm. Als Strategieberater von Laboratorien habe ich da Netzwerke aufgebaut in den verschiedenen Bereichen und Spannung. Und der Erfahrungsbericht ist, es funktioniert hervorragend. Mhm. Man besetzt ein Themenfeld, wo man selber gar nicht zu Hause ist, völlig klar. Aber da man sowieso schon die Anlaufstation der Sorgen und Nöte der Praxen ist, kanalisiert man das dann zu den entsprechenden Netzwerkpartnern und sagt, ich stelle die Verbindung her, die Verknüpfung her. Ja. Beispielsweise, mir fehlt eine Abrechnungshelferin, weil die andere krank geworden ist. Mhm. Beispielsweise, ich habe ein großes Thema in der Suche von Personalassistenten und sonst etwas oder zum Thema Steuern oder zum Thema Recht oder zum Thema Marketing. Das kann ich nicht selber liefern als Labor, völlig klar, aber ich habe das entsprechende Netzwerk. Ja. Und das Dentallabor Leuchtner geht nochmal einen ganz anderen Weg, hier mit den digitalen Medien. Ja. Hervorragend, wunderbar, kann ich nur herzlichen Glückwunsch zu sagen, weil das ist die Zukunft am Ende des Tages und der Erfolg gibt Ihnen ja auch recht.
Ich hoffe es. So, nächste Frage an Sie, die mich brennend interessiert, sind Trends und Entwicklungen der Dentalbranche. Ne? Also welche Entwicklungen prägen aktuell den Dentalmarkt? Haben Sie aktuelle Zahlen oder Trends, die Sie mit uns teilen können?
Also aktuelle Trends, wir nehmen mal das Thema, wir picken uns mal aus dem großen Portfolio ein Thema raus, das Thema Praxisübertragung. Wir haben circa 40.000 Praxen in Deutschland am Markt und wir haben in den nächsten Jahren ja die sogenannte Übertragungswelle, die Abgabewelle, die im Übrigen für Behörden und Standesorganisationen völlig überraschend kam, dass jetzt die Generation der geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand geht. Wir haben das große Problem, dass viele Praxen keinen Nachfolger finden. Mhm. Nach Schätzung einer großen Standesbank können das bis zu 40-50% der Abgebenden sein, die keinen Nachfolger finden. Das wiederum bedeutet für die Laborwelt, dass man im Grunde in jedem Jahr 5-10% der Stammkunden eigentlich verliert, ohne Ersatz an Neukunden zu haben. Mhm. Neukunden kommen vielleicht neu hinzu, weil der Markt sich ja auch verändert. Wir haben eine Zentralisierung, es gibt größere Einheiten, die kleineren haben immer mehr Probleme, an den Markt zu kommen. Also dieses Thema ist da und wie gehen wir damit um? Das Thema haben wir ja auch in der Praxiswelt. Mhm. Und jetzt haben wir aber oft die Situation, ich habe einen alleintätigen Zahnarzt, eine Angestellte dazu, halbtags oder volltags, und der findet keinen Nachfolger. Mhm. Und für diese Praxen überlegen wir jetzt, Übergangssituationen zu bauen. Mhm. Und diese Übertragungskooperation oder Übergangskooperation oder wir können sie auch Verrentungskooperation nennen. Die Praxis bleibt offen, ich reduziere meine Tätigkeit in der Praxis, altersentsprechend oder vorstellungsentsprechend und habe aber trotzdem noch meine Praxis auf und habe Einnahmen und kann damit weiterhin auch noch im Grunde meinen Lebensabend finanzieren. Ja. Ich bin aber aufgefordert zu suchen nach den Angestellten in Voll- oder Teilzeit, die in meiner Praxis arbeiten.
Sozusagen die 2 Tage oder 3 Tage Woche für den Arzt?
Ja, ne? Durchaus. Der Standort bleibt geöffnet, der geht nicht verloren. Mhm. Man reduziert seine Kosten auch. Ja. Und es gibt eben auch die Welt der angestellten Zahnärzte und Zahnärztinnen, die in Teilzeit arbeiten wollen.
Ja, logisch.
Die aus der Elternzeit wieder herauskommen, um dann wieder anfangen zu arbeiten. Und die aber keine Lust haben auf Selbstständigkeit. Ja. Und das sind so Modelle, die muss man sich überlegen, da muss man kreativ sein. Das ist ein großer Punkt, um in der Laborwelt eben das Thema Laborschließung, das ist oft nicht zu vermeiden, bei den kleineren Laboratorien. Ja. Die größeren interessieren sich im Wesentlichen für den Kundenstamm.
Ja, klar.
Und der ist nicht rechtlich übertragbar, wie wir wissen.
Ja.
Sondern ich kann der und an dem Maschinenpark besteht oft kein Interesse. Ne? Ja, da haben wir selber alles besser.
Das ist es ja, ne?
Ja. Also von daher ist da mit der Weiterführung ist es schwierig. Mhm. Wenngleich wir gerade eine Laborsituation, die kann ich beschreiben, eines mittelständischen Labors in Süddeutschland, die jetzt erst noch mal wachsen. Mein Mandant kauft noch 2-3 kleinere Bohrer dazu, hat eine bestimmte Mindestgröße und geht dann an den Markt und versucht dann einen Investor zu finden oder einen Nachfolger zu finden. Das kann eine andere Laborkette sein, um dann hier die Übertragung stattfinden zu lassen. Eine ganz spannende Situation. Aber die erfordert eben viel Beweglichkeit. Mhm. Sie erfordert eine sehr offensive Vernetzung. Ohne Vernetzung funktioniert hier gar nichts mehr. Also vor dem Thema ist das eine spannende Herausforderung. Weiteres großes Thema ist das Thema der Zusammenarbeit Labore und Praxiswelt. Mhm. Sie hatten in der letzten Folge das Thema Interoratskenner. Mhm. Viele Labore wollen in dem Bereich auch tätig werden. Ich war von der Zahl überrascht, dass nur 25% der Praxen einen Scanner haben. Ich hätte das höher eingeschätzt. Mhm. Aber gut, umso schöner ist ja doch für die Industrie, dass der Markt so breit ist. Wunderbar. Viele Labore wollen das als Marketinginstrument nutzen. Und wollen dann das Gerät auch den Praxen kostenfrei zur Verfügung stellen. Und das wiederum geht nicht.
Ja.
Die Zusammenarbeit Labor-Praxis ist immer noch überdacht von dem Thema der notwendigen Legalität.
Ja.
Die Antikorruptionsgesetze sind in der Welt, sie sind dort und sie werden auch angewandt von den Ermittlungsbehörden.
Ja.
Das muss man sagen. Also es ist kein Markt, in dem man sich ganz wirtschaftlich frei bewegen darf und kann. Also da ist auch eine entsprechende Beratung angezeigt. Aber wenn man es dann gut beherrscht und mit guten Argumenten auch mit seinen Praxen spricht, dann funktioniert das.
Deswegen haben wir auch einen sauberen Vertrag für sowas mit euch.
mit euch.
Was können wir in den nächsten Jahren sowohl die Zahnarztpraxen als auch die Labore von der Politik erwarten? Insbesondere auf Bezug der Regulierung und Versorgungslücken.
Die Frage ist interessant, stellt sich in der Regel aber doch an die Politik in erster Linie. Da schauen wir im Moment so ein bisschen in die Glaskugel.
Mhm.
Wir wissen noch nicht genau, wie die neue Regierung aussehen wird, die sich ja im Februar nächsten Jahres konstituieren wird. Nach den jetzigen Prognosen wird es eine andere Regierung sein, sodass fraglich ist, ob die bisherige Politik des Herrn Lauterbach weiter fortgeführt wird.
Mhm.
Die Medizinwelt schaut nicht gerade sehr erfreut auf Herrn Lauterbach, im Gegenteil. Da bleibt es einfach abzuwarten, das kann man ganz schwer sagen. Ich erwarte und erwünsche mir eigentlich einen sehr großen Anteil an Deregulierung.
Mhm.
An weiterer Freiheit und weniger an Eindämmung der Freiheit. Wir hatten in einer unserer letzten Folgen den Martin Henkes, den KZBV-Vorsitzenden, zu Gast, der sehr eindringlich dargestellt hat, wo die Schwierigkeiten gerade liegen, auch für die Standesorganisationen zu unterstützen, tätig zu werden.
War das jetzt die letzte Folge?
Die vorletzte Folge war es.
Okay, also wenn es interessiert, gerne mal reinschauen. Ist mit Sicherheit ein hochspannendes Thema.
Ja.
Wir verlinken es auch, wie gesagt, nochmal in den Shownotes.
Ja. Also und der hat schon dargestellt, dass da wirklich mit einem wachen Auge durch die Regulierung gegangen werden muss, eindeutig. Und das gilt auch für die Praxen. Übrigens die Budgetierung, die ja angeordnet worden ist durch den Gesetzgeber, die ist zeitlich begrenzt gewesen bis 2024. Also jetzt läuft Ende des Jahres aus. Und so wie es im Moment aussieht, wird sie nicht mehr verlängert.
Mhm.
Und sie hätte mit einem entsprechenden Gesetz verlängert werden müssen. Das ist nicht erfolgt. Also gehe ich davon aus, dass wir ab dem 1. Januar nächsten Jahres wieder unbudgetiert arbeiten können.
Ah, okay. Interessant. Das ist ja ein sehr, sehr großer Mehrwert für die Praxen, ne?
Ja, eindeutig. Eindeutig. Das heißt ja nicht, es ist ja auch der Öffentlichkeit, den Patienten ja schwer klar zu machen.
Ja.
Budgetierung fällt, das heißt ja nicht unreguliertes Arbeiten.
Ja.
Wir haben ja das Thema Wirtschaftlichkeitsgebot. Wir haben das Thema Plausibilität der Abrechnung. Das heißt, es findet eine Permanentkontrolle der Abrechnung statt.
Mhm.
Und auch ohne Budgetierung. Die Budgetierung war eigentlich etwas, wo wir Fachjuristen gesagt haben, das passt nicht mehr in diese heute differenzierte Welt. Während wir bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung, das ist eine besondere Kürzungssituation für Praxen.
Mhm.
Das Wirtschaftlichkeitsgebot bedeutet, notwendig, ausreichend, zweckmäßig muss die Leistung sein. Also ich kann nicht bei jeder Füllung eine Anästhesie abrechnen.
Ja.
Ich kann nicht bei jedem Neupatienten OPG machen.
Ja,
wäre unwirtschaftlich.
Mhm.
Das heißt aber nicht, dass ich das im Grunde, das ist das eine Regularium auf der einen Seite. Das heißt aber nicht, dass die Praxis mal einfach drauf losbehandeln kann, sondern sie hat sich an diese Regeln auch zu halten und anzupassen entsprechend auch.
Ist es in der ganzen Dachregion so oder ist es nur in Deutschland so stark überreguliert?
Das deutsche Gesundheitssystem ist eines der schwierigsten und durchreguliertesten Systeme der Welt.
Mhm.
Es ist aber auch eines der besten Systeme der Welt.
Ja, das stimmt.
Eindeutig. Also unsere fachliche Expertise würde in der Schweiz und in Österreich nicht gebraucht. Mit Ausnahme des Haftpflichtrechts vielleicht ein paar Sonderdinge. Ja. Aber das ist schon sehr speziell, aber auch sehr weitgehend. Hier sind auch die Kassenpatienten sehr gut versorgt. Also das Thema Honorarregresse, Honorarsituation, Budgetierung ist ein eigener Podcast wert. Ja. Es gibt eine hohe Betroffenheit der Praxen, es gibt eine hohe Leidensfähigkeit, will ich nicht sagen, aber es gibt wenig Bereitschaft, das zu akzeptieren. Weil es auch nicht mehr in die Welt passt.
Ja.
Und der große Punkt ist der, wir haben bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung eine sehr differenzierte Rechtsprechung, die Prüfungsstellen auffordert, jede Praxis individuell zu betrachten, während wir bei der gesetzlich angeordneten Budgetierung den Heckenschnitt haben.
Okay.
Egal wer du bist, egal wie viele Zahnärzte du beschäftigst, egal wie deine Patientenstruktur ist, du bekommst für den Fall als Beispiel 80 Punkte, Schluss.
Ja.
Und da haben wir Fachjuristen gesagt, das lässt sich so nicht umsetzen, das ist so nicht zu akzeptieren. Deswegen wird es im Nachgang auch noch eine Menge juristischer Verfahren danach geben.
Okay.
Und Praxen, die betroffen sind, den kann ich nur auffordern, überprüfen Sie diese Bescheide der KZV, denn dort ist ein hoher Grad an Rechtswidrigkeit zu erwarten.
Mhm. Ja, es bleibt spannend.
Jetzt sind wir schon sehr in diesen Fachthemen hineingekommen. Der Markt insgesamt bleibt spannend. Praxen der Zukunft werden genug zu tun haben.
Ja.
Eben aufgrund der Tatsache, und das ist auch noch ein ganz spannender Faktor. Wir leben ja in der Zeit, wo wir eine Nachfolgesituation haben, wo wir entweder größere Einheiten schaffen oder aber Praxen schließen müssen.
Ja.
Wir erleben auch die Zeit, wo ein Zahnarzt in Ruhestand geht und zwei Zahnärztinnen die Praxis fortführen. Das heißt also, wir haben die Feminisierung in diesem Bereich. Jetzt ist interessanterweise aber so, und das hat die Bundeswirtschaft für Arbeit festgestellt, wenn ich einen Zahnarzt gegen eine Zahnärztin austausche, geht die zur Verfügung gestellte Sprechstundenzeit um 20% zurück.
Okay.
Frauen sind weniger in der Praxis. Die Gründe sind vielfältig.
Ja.
So. Und da wir jetzt gerade diese Austauschwelle haben, geht die insgesamt in Deutschland angebotene Sprechstundenzahl in der Zahnarztkunde zurück. Im Umkehrschluss heißt das aber, die Praxen, die geöffnet haben, haben genug zu tun. Patienten sind genug da. Es gibt eher Probleme mit der Steuerung der Patienten. Welche Patienten möchte ich haben?
Organisation.
Ich habe in einer Praxis im Sauerland den Auftrag bekommen, die hohe Fallzahl von 1200 für einen Behandler herunterzufahren, weil sowohl das Personal als auch der Behandler am Rande ihrer Kräfte waren. Und das ist ein Thema, also Patienten werden genug da sein. Konzept, Strategie, die Praxis so aufzustellen, ist dann entsprechend die Folge, die ich haben muss. Aber dann wirtschaftlich wird es laufen. Es gibt kein Problem damit zu sagen, ich habe keine hervorragenden Zukunftsperspektiven.
Im Gegenteil. Ist die monetären Gründe sprechen dafür, die zeitlichen, ne, das Stresslevel geht natürlich massiv hoch, ne? Weil pro Kopf Umsatz steigt zwar, ja, in den Praxen, genauso in den Laboren, aber der Stresspegel nimmt massiv zu. Ne?
Um vielleicht noch zum Abschluss nochmal ein klares Statement zu setzen für die Freiberuflichkeit, insbesondere vor dem Hintergrund der Feminisierung. Ich muss heute nicht mehr volltags präsent sein, um in meiner Praxis im Grunde genommen zu arbeiten. Es gibt auch die halbe Zulassung.
Ja.
Die mich dann vielleicht zu 18, 19 Wochenstunden verpflichtet, in der Praxis Sprechstundenzeit anzubieten. Es gibt die Möglichkeit, sich auch in eine Kooperation einzubringen, zu zweit, zu dritt, in Form einer Gemeinschaftspraxis, in Form eines Versorgungszentrums.
Ja.
Von den mittlerweile 1.500, 1.600 gegründeten ZMVZs sind ja über 1.000 in der Hand von Zahnärzten und nicht von den vermeintlich bösen Investoren, die so böse gar nicht sind.
Das ist nämlich auch meine nächste Frage. Ne? Wie bewerten Sie die zunehmende Rolle der medizinischen Versorgungszentren und Investoren in der Dentalbranche? Also nicht nur bei Zahnarztpraxen, sondern auch bei Laboren. Ja, da haben wir im Endeffekt, spiegelt sich ja genau dasselbe ab.
Ich bin sehr dankbar für die Frage, aus drei Gründen heraus. Blicke ich auf diese Frage unter dem Blickwinkel der Fremdinvestoren? Dann schaue ich da entspannt drauf. Warum? Wir haben das Thema ja schon seit vielen Jahren in der Krankenhauslandschaft.
Ja.
Da haben wir ein Drittel der Krankenhäuser, die sind konfessionell, katholisch, evangelisch. Wir haben ein Drittel der Krankenhäuser, die sind in der Hand der Kommunen oder der öffentlichen Hand. Und ein Drittel in der Hand von privaten Trägern.
Ja.
So. Sie funktionieren hervorragend. Auch die privaten funktionieren hervorragend. Die 90-jährigen Patienten bekommen noch eine Hüfte. Das sind also alle Ängste, die damals bestanden haben, haben sich nicht erfüllt. Das Zweite ist, diese Investoren, denen wirft man ja oft auch vor, dass sie im Grunde ja rein renditeoptimiert arbeiten. Sorry, jede Zahnarztpraxis, die nicht renditeoptimiert arbeitet, macht einen großen Fehler. Und da liegen die Quoten der Rendite viel höher als das, was man landläufig hört, 15% und so weiter. Das sei unredlich, völliger Blödsinn. Eine Praxis, die unter 30% liegt, da müssen wir gucken, woran liegt denn das? Ne? Also diese Rendite muss her, um auch die Investitionen tragen zu können. Das ist also so ein bisschen das Einmaleins der Betriebswirtschaft. Im Übrigen unterliegen die investorengeführten Praxen ja alle auch den normalen Steuerungsregulatorien.
Ja.
Wirtschaftlichkeitsprüfung, Plausiprüfung, sachliche Rechnerei, ne? Alle diese Themen, die Praxis haben, haben die Investoren auch. Hier und da haben sie manchmal etwas größere Probleme, weil die dort angestellt Tätigen diese Lernkurve mitmachen, ne? Sich erstmal zu gewöhnen an das Kassensystem. Okay, aber sie haben ihre Berechtigung, weil an vielen Standorten in der Republik gibt es keine Nachfolger mehr und dann soll es halt ein Investor sein, der dort das Ganze führt. Wenn dieser Investor dann auch, sag ich mal, Grundsätze vertritt, mit denen man sich auch im Grunde verknüpfen kann. Das einmal das Erste. Das Zweite ist, dass wir in der Investorenwelt eben auch eben viele Zahnärzte aktiviert haben, also beziehungsweise aktiv sind. Das Thema lokale Zahnarztkette ist ein Thema für Zahnärzte selber geworden, was ich hochspannend finde als neues Betätigungsfeld.
Ja.
Und der dritte Punkt ist, ich habe das angesprochen schon, eine MVZ-Struktur als Struktur, um die Praxis in der noch über die Altersgrenze hinaus fortführen zu können. Wunderbar geeignet. Also will damit sagen, es ist ein zusätzliches Instrument, was da ist, was doch nicht mehr hinwegdiskutiert werden kann und an manchen Stellen auch sehr sinnvoll sein kann.
Ja, gerade so in den ländlichen Regionen, ne, wo es halt, ne, wir haben ja, ne, ich hatte es gerade mit dem Jürgen Vetter auch in einem vergangenen Podcast, wo er gesagt hat, es ist natürlich ein Riesenthema, dass die Patientenflut, die da kommt, weil die Patienten sind ja das Einzige, was bei uns im Markt nicht weniger wird, ja. Wir haben weniger Labore, wir haben weniger Zahnarztpraxen, aber wir haben mehr Patienten, die versorgt werden wollen. Und dementsprechend ist ja die Patientenflut pro Praxis, die geht ja massiv hoch. Ja, das heißt, das, was wir gesagt haben, also diese monetären Ergebnisse für Zahnarztpraxen, die sind ja allein dadurch schon gegeben, ne? Aber sie sind natürlich Umsatz pro Kopf, ne? Also ich brauche ja auch Leute, die in Klammern abarbeiten oder behandeln können, ja, oder ne, um das alles abzufangen. Ne? Das ist natürlich auch bei uns ein hochspannendes Thema. Wir haben ja die Digitalisierung im Endeffekt, ne, die uns ein Stück weit die Produktivität deutlich erhöht pro Kopf, ja. Aber es ist bei Zahnarztpraxen halt schwierig, ja. Wir haben im Endeffekt, klar, es gibt Prozessveränderungen, es gibt das Thema auch Digitalisierung, Scannen, mehr delegieren, ja, und lieber behandeln und die Dinge wie die Abdrucknahme, sprich die digitale Abdrucknahme oder die Patientenkommunikation aufs Team setzen, ne. Also, ja, das bleibt super spannend, was da in Zukunft kommt und wie sich der Markt da noch verändern wird.
Und ein ganz wichtiger Punkt, Herr Leuchtner, die Einzelpraxis ist ja nicht weg vom Markt.
Nee.
Sie gibt es immer noch und sie wird es auch immer weiterhin geben.
Ja.
Also der Anteil der Einzelpraxen, die wir betreuen in den Übernahmephasen, der ist mindestens so hoch wie die Kooperationsgründung oder auch der Verkauf an Investoren. Das ist nicht weniger, wird sogar tendenziell etwas mehr. Weil möglicherweise gerade die Feminisierung dafür sorgt, dass es viele Beziehungen gibt, wo man nicht alleine nur von der Praxis leben muss, sondern es ist eine Ergänzung.
Ja.
Und dann ist natürlich dann auch die Teilzeitpraxis eine Möglichkeit, auch alleine geführt.
Finde ich auch, ist ein Trend, den ich auch beobachtet habe in letzter Zeit. Also dass die junge Zahnarzt, also wir sehen das ja auch bei uns mit den Technikern, ja. Also wir haben so viel junge Techniker, die von sich aus sagen, ich will 45-Stunden-Verträge haben, ja. Die haben Bock, ja. Die sind motiviert, die wollen Gas geben, die wollen wachsen und wir ziehen auch irgendwie Leute an, die sich weiterentwickeln wollen, die anderswo klein gehalten werden. Weil manche Praxen und Laboren halten sich ja selbst klein, indem sie ihren Mitarbeitern nicht die Möglichkeit geben zu wachsen. Also, ne, bleibt man auch dastehen. Hat viel damit zu tun, Vertrauen zu delegieren, ja, also an andere Mitarbeiter was abzugeben, ja. In der Zahnarztpraxis ist es zum Beispiel der Intraoralscan, ja. Die Präparation kann nicht abgegeben werden, aber alles darum, ja. Und da kommt es auch wieder auf die Schulung, auf die Weiterentwicklung. Es ist auch in meinen Augen etwas für eine Zahnarzthelferin etwas sehr Wertschätzendes, wenn sie über Saugerhalten hinaus auch sich weiterentwickeln kann. Ja, weil das ist der Grund, warum auch viele die Praxen verlassen. Weil sie sagen, es ist mir zu eintönig. Und ich finde gerade dieses Thema Intraoralscan ist für viele Zahnarzthelferinnen ein super spannendes Thema, Abwechslung in den Beruf wieder reinzukriegen und macht den Arbeitsplatz auch wieder interessanter. Ne? Also haben wir ganz viele Interviews auch gehabt mit Helferinnen, ja. Und auch wieder, wie gesagt, mit der Industrie, dass genau dieser Punkt, also für viele Zahnarztpraxen auch oder für Zahnarzthelferinnen ein sehr spannendes Feld ist, ne? Also, dass man sich da auch als Arbeitgeber ganz anders brandet, wenn man digital unterwegs ist.
Eindeutig, ne? Richtig. Und vielleicht noch der letzte Hinweis auf einen Zahnarzt, der auch Interviewpartner in unserem Buch war, der gesagt hat, am Ende seines beruflichen Lebens, er hätte eine wunderbare Zeit in der Freiberuflichkeit verlebt. Ja. Er hätte allerdings viel zu spät angefangen zu delegieren. Mhm. Er hätte sich mit dem Thema Abrechnung, mit dem Thema Praxisverwaltungssystem, mit dem Thema Factoring, all diesen Dingen viel früher beschäftigen sollen. Mhm. Weil es hätte ihm viel mehr Arbeitszeit oder aber auch Freizeit beschert an der Stelle. Das hat er etwas zu spät angefangen. Aber das ist ja ein schöner Hinweis für die junge Generation. Ne? Man kann ja eine Praxis führen und sich auf das konzentrieren, was man gerne macht und diese üblen Themen wie Administration und Verwaltung und all diese Dinge möglichst weit doch so zu organisieren, dass ich damit wenig zu tun habe.
Ja. Am Unternehmen arbeiten und weniger im.
Richtig.
Ja? In diesem Sinne machen wir auch genau hier einen Stopp. Es gibt wird eine zweite Folge geben. Das Thema bleibt spannend. Wir werden im Teil 2 der Folge ganz konkret über Lösungsansätze für Praxen sprechen und auch nochmal das Thema Praxisabgabe und Übernahme explizit behandeln. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mittwoch mit Teil 2 mit Dr. Schnieder. Ich sage schon mal an der Stelle vielen Dank für das Interview und ja, freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Wiederschauen.